herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal möchte ich direkt im Vorfeld, bevor irgendwas anderes kommt, mich öffentlichkeitswirksam freuen, und zwar über die Technologie moderner Mikrofone, denn so viel Transparenz soll jetzt mal erlaubt sein. Ich nehme diese Anmoderation auf zu einer abendlichen Uhrzeit, zu der es noch erlaubt und gesellschaftlich auch gewollt ist, die Spülmaschine einzuschalten. Ich habe aber nicht nachgedacht, als ich das dringend notwendigerweise getan habe, dass ich ja danach noch diese Anmoderation ja aufnehmen muss, und machte mir schon Sorgen, dass dieses Durcheinanderwirbeln des Geschirrs hier ein paar Meter weiter das hier unmöglich macht, eine klare Tonspur zu kreieren. Aber eine Testaufnahme stellte heraus, klappt, alles gut. Ich bin in einer Waschanlage für Geschirr und niemand hört es. Ist ganz großartig. So, das vorneweg. Heute, Leute, geht es um ein ganz tolles Gespräch mit einer Person, die einen Job macht, die, glaube ich, so noch niemals hier Thema war in der Geschichte von OrkiCool trifft. Nämlich heute geht es um einen Menschen, der in einer Open-World-Welt, oje, oje, zuständig ist für die Wirtschaft. So, Herr Merz horcht auf und denkt sich, Moment mal, kann ich hier noch was lernen? Ich sage womöglich, denn Nikolai Hilz arbeitet bei Asia Studios, einem langjährig jetzt schon existierenden Entwicklerstudio in München, und ist dafür zuständig, die Bepreisung unter anderem unterschiedlichster Gegenstände in der Welt von The Legend of Kimori festzulegen. Und das, Freunde und Freundinnen, ist hochinteressant aus mehreren Gründen. Erstmal ist es deswegen interessant, weil sein Job gerade jetzt enorm wichtig ist. The Legend of Kimori nämlich, das ist ein Open-World-Reitspiel, in dem wir eine mongolische Kurierreiterin im 13. Jahrhundert durch die Mongolei schicken, beziehungsweise selber spielen, um irgendwelche Dinge zu überbringen. Dieses Spiel ist im Early Access gestartet. Das bedeutet, die Community, die bisher überwiegend dieses Spiel schon gefunden und überwiegend lobend beschrieben hat, hat jetzt natürlich ein ganz besonderes Interesse daran, dass dieses Spiel in die richtige Richtung in ihren Augen weiterentwickelt wird. Und wenn jetzt Nikolai zum Beispiel, und ich sag's einfach mal auf einfach Deutsch, verkackt und innerhalb eines Updates Preise festlegt auf den spielinternen Märkten, hier, weiß ich nicht, wie viel Gold kostet eine Wundheilsalbe, wie viel Heu ist ein Kuchen wert, dann schreiben die Leute negative Rezensionen womöglich, und dann könnte das tatsächlich die Fortentwicklung von The Legend of Kimori vielleicht nicht gefährden, aber zumindest unangenehm mitbegleiten, mitfärben. Ihr wisst, was ich meine. Sein Job ist wichtig, gerade jetzt. So, das ist interessant, und dann ist, finde ich, auch noch das Spiel selbst sehr interessant. The Legend of Kimori, ein, und das nenne ich jetzt mal in den schönsten Tönen gemeint so, Pferdespiel, in dem das Pferd, auf dem wir da durch die Mongolei reiten, eine zentrale Rolle einnimmt. Das Wohlbefinden des Pferdes ist essentiell, um unseren Job erledigen zu können. Wir müssen es regelmäßig mit Nahrung und Wasser versorgen. Wir müssen es striegeln, wir müssen es putzen, wir müssen die Hufe in Ordnung bringen. Wir können es in die Zucht schicken, neue Pferde kreieren, um mit den Worten des Schöpfers zu sprechen. Ganz großartig. Es gibt eine Mechanik, die mich ganz besonders begeistert. Und zwar kann man, oder man muss vielmehr, das Pferd so beladen, dass es ausgeglichen beladen ist. Links, rechts, vorne, hinten, darf nicht zu viel an Gepäcktäschchen hängen, sonst sagt das Pferd, nein, danke, ich gehe in den Arbeitskampf. Hochfaszinierendes Spiel, wie gesagt, AA-Qualität. Ich finde es sehr beeindruckend, was das Studio da jetzt schon auf die Beine gestellt hat. Ich habe mit Genuss die erste Zeit in diesem Spiel verbracht. Man merkt aber auch gleichzeitig, es gibt noch, vor allem technischer Natur, ein paar Baustellen. Es gibt noch ein paar Glitches, die mich gestört haben. Ein paar Bugs, ein paar Problemchen. Hier und da fühlt sich alles noch nicht so lebendig an, wie es sein könnte. Aber die Essenz, der Gedanke, die Vision dieses Early Access Spiels, die ist schon da, die ist schon sichtbar und die ist faszinierend. So, also, viel geredet, was ich gemeint habe. Nikolai Hilz, spannender Job, Designer bei einem Open-World-Pferdespiel. Wir reden drüber. Und natürlich, wie es hier dazugehört, machen wir vorher noch eine kleine Abbiegung in seine Vergangenheit, um mal ein Gefühl für ihn als Menschen zu bekommen, weil ich kannte ihn persönlich auch noch gar nicht bis zu diesem Gespräch. Und in seiner Vergangenheit liegen auch noch mal ein paar ganz interessante Stationen, die sich drehen um einen Abstecher ins Narrative Design, einen Abstecher nach England und einen Abstecher in den Versuch, selbst ein Studio auf die Beine zu stellen, bevor er dann bei Asia gelandet ist. Ganz toll, ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat für mich, gerade auch, weil er in einer momentan anstrengenden Phase ist. Wir reden darüber auch in unserer Unterhaltung, Familienverpflichtung, viel Arbeitsbelastung und trotzdem hat er sich Zeit für mich genommen. Toll. Bevor wir reinstarten, noch ein letzter wichtiger Hinweis. Ich habe dieses Gespräch mitunter hier zum Anlass genommen, mich mal näher mit der Welt der Pferdespiele auseinanderzusetzen. Und es stellte sich heraus, in dieser Welt ist arschviel los. Was genau? Das werdet ihr nächste Woche am Freitag erfahren. Da erscheint nämlich eine ausführliche Beschäftigung mit der Welt der Pferdespiele. Und das mache ich nicht alleine, sondern werde da begleitet von der Pferdeexpertin und Entwicklerin Ollis Rupert, die schon seit vielen Jahren als Pferdespielberaterin aktiv ist und viel zu erzählen hatte. Wir reden über die faszinierende Welt der Pferdespiele, was da momentan der heiße Scheiß ist und auf welche Pferdespiele wir uns persönlich tatsächlich auch in Zukunft freuen. Diese Folge ist Teil des Supporter-Angebots von OrkiCool, also verfügbar für alle Steady-Supporterinnen und Supporter. Wenn ihr dazugehören wollt und solche und ähnlich coole Folgen hören wollt, dann werdet doch Steady-Supporter. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Für einen 5er im Monat seid ihr dabei. Und ich kann euch versprechen, über 1000, weiß ich nicht, 200 Leute oder was das mittlerweile an der Zahl erreicht hat, sind glücklich, zufrieden, sie können nicht irren, tut es ihnen nach. Ich würde mich sehr freuen. So, und nun geht's rein. Viel Spaß. Da kann ich ja bei der Gelegenheit direkt mal fragen, wie sage ich das, wie vertraut ist dir diese Interviewsituation? Die Situation, dass dir jemand dieses Mikro da an die Nase hält?
Also erstmal finde ich, fehlt dann so ein kleines Feuerwerk, wenn man bei Null ist. Dann wäre schön.
Gibt das weiter an den Riesenkonzern in Amerika. Die werden sich freuen, wieder eine weitere Mail von mir.
Bestimmt, ja. So mittelvertraut, würde ich sagen. Also ich habe jetzt für Kimori 1-2 Interviews gemacht. Und vorher vielleicht in meiner Karriere insgesamt so 1-2 vorher. Also ich würde sagen, es ist genau der Moment, wo man schon man hat was Neues gemacht in seinem Leben und jetzt überschätzt man sich komplett in seinen Fähigkeiten.
Ich kann dir auch direkt sagen, an einer Sache, an der ich das festmachen kann, dass du diesen Effekt bei dir selber festgestellt hast, denn ich fürchte, du überschätzt deine Fähigkeiten, lautlos mit einem Kugelschreiber zu klicken. Wir reden noch nicht lange und ich hörte schon einen Kugelschreiber und das ist so lustig.
Was, der hier?
Ja.
Ach, der sollte eigentlich erst später reinkommen, ja. Das war hier Chekhovs Gun.
Ohne Witz, ich hatte vor 2 Wochen oder was, ich weiß nicht mehr, Benjamin Lochmann da.
Chroma Gun,
genau. Und er hat einen Kugelschreiber gehabt und ich habe gedacht, ich schmeiß gleich meine komplette Wohnung aus dem Fenster. Wir haben ein so spannendes Gespräch und jetzt fängt er an wie James Bond in einem dieser Filme.
Okay.
Also bitte nicht.
Lege ihn so weit weg, dass ich nicht mehr hinkomme.
Gott sei Dank.
Okay, was habe ich noch, womit ich Geräusche machen kann?
Nein, bitte nicht. Ich hab eine Frage, um dich abzulenken. Wir kommen nachher nochmal im Detail zu dem Spiel. Ich habe immer Angst, das falsch auszusprechen. Legend of Kimori. Guck mal, das ist schon passiert. Legend of Kimori, da kommen wir später nochmal im Detail drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich will schon mal den jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs immer noch recht frischen Release nutzen, um halt ganz doof und flach zu fragen, aber mich interessiert es, wie fühlt sich's denn an? Du hast schon erzählt und in der Anmoderation habe ich sicherlich auch schon angesprochen, du bist in der Mitte dieser Arbeit an diesem Spiel dazugekommen, aber nichtsdestotrotz hast du eine ganze Weile mit diesem Titel und auch in wichtiger Funktion verbracht. Wie fühlt sich's an? Gerade auch, das will ich noch hinzugeben, weil es ja ein Early Access Release ist, das heißt, man hat ja auch noch die Situation, dass man was veröffentlicht, von dem man auch schon weiß, es ist noch nicht perfekt, Leute. Stellt euch nicht so an, wir machen noch was damit.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz richtig. Ich bin jetzt vor 1,5 Jahren dem Projekt hinzugestoßen und es ist schon auf jeden Fall eine große Mischung an Gefühlen. Einerseits ist es aufregend und cool und andererseits, wie du gerade gesagt hast, man weiß, man schickt was raus, was noch nicht fertig ist, wo man noch weiß, hey, wir werden es noch so viel besser machen und ich hoffe, die Leute glauben uns und vertrauen uns da und Dann immer, wenn man irgendwelche unfertigen Sachen sieht in irgendwelchen Videos oder Reviews, denkt man sich, oh, ja, wir wissen das, wir wollen das unbedingt auch fixen und da kommt noch so viel dazu. Deswegen ist es auch nervenaufreibend. Und ja, klar, man ist live, also das bedeutet, man kriegt sehr, sehr viele Bug-Tickets rein, sehr, sehr viele, sehr viel Feedback. Und wir arbeiten das alles auf und arbeiten da dran und wir müssen natürlich dann auch extrem priorisieren, weil es so unglaublich viel ist. Jetzt erstmal nur die aller wichtigsten Sachen, die brennendsten Sachen und also es ist nicht so, dass man das Spiel rausbringt und dann die Korken knallen und dann gehen erstmal in Urlaub, sondern es ist eher so, okay, wir haben jetzt Gas gegeben und wir halten den Fuß auf dem Gas und schauen, dass wir weitermachen und die ersten Wochen halt wirklich den Leuten zeigen, dass wir das ernst nehmen mit dem Live-Sein und Sachen verbessern.
Um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, für den Energielevel. Ich habe gerade geguckt, wir nehmen hier exakt eine Woche nach Release, nach Early Access Release des Spiels auf exakt eine Woche später. Kannst du so eine ganz grob abstrakte Prozentualangabe, wie bei so einer Batterie mal machen, wie dein Energiestand gerade so ist, so völlig unverbindlich. Aber das schwächelnde Lachen schon direkt als Reaktion.
Ja, nee, meiner ist halt auch speziell, weil ich habe zwei kleine Kinder und dann wechselt man in den anderen Batteriemodus. Du bist eigentlich ständig in dem Stromsparmodus, weil du ja durch diesen Schlafentzug in so eine andere Art von Modus einfach kommst. Also ich fand es ja so lustig früher, wenn man mal feiern gegangen ist und dann mal nicht geschlafen hat und am nächsten Tag in die Arbeit gegangen ist und sich gedacht hat, boah, bin ich müde, aber irgendwie schaffe ich das schon. Und irgendwann schläft man ja da und holt es dann wieder nach. Und mit zwei kleinen Kindern, da bist du in diesem Modus halt einfach jahrelang und wechselst einfach. Also du kommst ja irgendwann damit klar. Also als Mensch passt man sich halt an seine Situation an. Und deswegen habe ich einen sehr, würde ich sagen, gleichmäßigen Batteriestand irgendwo so bei 60%.
Aber auch schon lange nicht mehr drauf geguckt, weil es ist eigentlich eh egal, was die Zahl anzeigt.
Ja, genau, es interessiert ja niemand.
Okay, dann nehmen wir doch mal diesen Punkt und reisen zurück zu einer Zeit, als quasi du die Weichen gelegt hast, dass du jetzt dort sitzt, wo du jetzt liegst, nämlich dein Einstieg in die Branche, in der du jetzt arbeitest, in die Spielebranche. Ich finde das immer ganz spannend. Wir werden natürlich, wie gesagt, nachher nochmal zu Kimori zurückkommen und deine Arbeit genau dort, was du da so gemacht hast, aber alleine ich persönlich finde das schon immer super spannend, weil wir kennen uns ja auch noch gar nicht, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wer sitzt da eigentlich, was ist ihm wichtig, warum ist er da, wo er jetzt eigentlich ist, was treibt ihn da eigentlich an? Und da habe ich mal in Vorbereitung auf das Gespräch geschaut und festgestellt, aha, im September, meinen Geburtsmonat, 2013.
Ja, das war mir wichtig.
Ja, da habe ich schon die ersten Sympathien direkt gemerkt in der Vorbereitung, bevor wir uns gehört haben. Also, September 2013 habe ich nachgelesen, bist du als Q&A-Intern bei Travian Games eingestiegen. Die kennt man ja. Erstmal, da muss ich fragen, korrigierende Blutgrätsche notwendig oder nicht? Das passt soweit.
Das passt soweit, ja.
Da höre ich eine Stimme, die nach oben geht, als sollte da noch ein Zusatz ran.
Nee, ich meine, soll ich einfach ein bisschen erzählen oder wolltest du noch weiter?
Also ich wollte vor allem wissen, wo sind wir da im Leben, dass du da überhaupt gelandet bist? Was war denn der Plan? 2013, wo warst du da gerade?
Okay, also dann erzähle ich dir wirklich ein bisschen die Geschichte.
Ja, gerne.
Also, jetzt schweifen wir extrem ab. Ne?
Bitte, nein, das ist Kern des Gesprächs.
Nee, ich warne nur vor. Also ich habe Game Design studiert in England, in Leeds, im Norden von England. Und dann war ich gerade damit fertig, es muss im Sommer gewesen sein, bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe mich da nach Jobs beworben, tatsächlich in ganz Deutschland. Und durch Zufall eigentlich habe ich da einen Job bekommen bei Travian Games, die ja in München sind, wo ich auch aufgewachsen bin. Also es war ein sehr schöner Zufall. Und ich weiß noch, beim Bewerbungsgespräch haben sie gesagt, sie haben mich eigentlich nur eingeladen, weil ich in meinem Lebenslauf drinstehen hatte, dass ich ein Präfekt war, also ein School Prefect an der Schule in England. Und sie wollten schauen, ob ich jetzt mit dem Besen reinkomme oder nicht. Bin ich nicht, aber ich habe sie irgendwie trotzdem überzeugt, da eben, dass ich eine Praktikumsstelle bekommen habe. Das war auch echt super spannend. Ich hatte vorher schon solche Spiele gespielt, Travian, die Stämme, sowas. Deswegen hatte ich da schon ein bisschen Vorerfahrung. Und ja, genau, das war mein Einstieg in die Karriere. Ich hatte 2 Monate vorher, glaube ich, mein Studium abgeschlossen.
Ich habe gerade noch mal in meinen Notizen nachgeschaut, es war die Leeds Beckett University, habe ich nie gehört vorher, habe mir das dann aus der Ferne mal ein bisschen angeguckt, super faszinierend, aber damit bleibt immer noch eine Frage offen, die ich jetzt nochmal stellen will, warum überhaupt die Welt der Spiele? Also es gibt ja viele Berufe da draußen, die man sich vorstellen könnte, was war denn dein Grund, auch zu sagen, vor allem, also das ist ja auch zu einer Zeit jetzt, dann sind wir so Anfang der 2010er, als du dein Studium dann auch abgeschlossen hast, das ist ja noch nicht so eine Zeit, in der so präsent auch der Gedanke ist, ich kann ja auch Game Design studieren. Ich weiß, das war in den letzten 5 Jahren hier in diesem Format, ich immer wieder Leute hatte, die einen ähnlichen Job machen wie du und die haben in diesem Zeitraum gesagt, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man das wirklich studieren kann.
Ja, gut, ich habe eben vorgewarnt schon, dass wir abschweifen. Also natürlich klassische Dinge, wie bei vielen anderen Game Designern auch, dass man irgendwie als Kind irgendwie lieber sich Spiele ausgedacht hat, als sie selber zu spielen, irgendwelche Brettspiele gezeichnet hat oder irgendwelche Mods gebaut hat oder Maps gebaut hat für Spiele wie Age of Empires, Die Siedler, Counter-Strike, sowas.
Kann man allerdings die noch finden heute, wenn ich da kurz unterbrechen darf? Gerade die Age of Empires-Dinger?
Nee, also die Age of Empires-Dinger, da war ich auch noch zu klein. Die habe ich alle nicht hochgeladen. Counter-Strike, vielleicht mal eine Map, aber ich glaube, das ist auch schon alles wieder weg.
Boah, auf.
Ich habe auch tatsächlich, ich glaube, in der 9. Klasse hatten wir alle ein ganz großes, wichtiges Quiz tatsächlich an irgendwelchen Computern. Damals, also als ich in der 9. Klasse war, wann war das? 2005 oder so.
Mhm,
da gab es bei uns noch nicht, da gab es einen Computerraum.
Sag mal, sind wir gleich alt, habe ich das Gefühl? Ich bin 36.
Ja, ich bin, wie alt bin ich? Ich werde 35 dieses Jahr.
Okay, etwa gleich alt. Ja, dann haben wir denselben Raum vor Augen, so ein ITG-Raum, wo diese Röhrenbildschirme drin stehen. Ja, genau, sehr gut.
Genau, und dann saßen wir plötzlich alle an irgendwelchen anderen Computern, das war ganz aufregend. Und durften dann ganz ernstes, wegweisendes Quiz ausfüllen, das uns dann gesagt hat, was vielleicht später so unser Beruf wird. Und bei mir kam Spieleentwickler raus an erster Stelle.
Ach.
Und was mich am meisten daran gewundert hat, dass das überhaupt in diesem Programm schon drin stand als mögliche Auswahl. Ja, gut, davon habe ich mich jetzt nicht wirklich groß beeinflussen lassen. Das hat mich eher nur bestätigt.
Ja, ja.
Dann, ich bin nach der 10. Klasse nach England gezogen und habe dort meinen Schulabschluss gemacht. Und für mich war dann immer noch klar, also ich habe Half-Life 2 gespielt und BioShock gespielt und das waren so 2 Spiele, die mir gesagt haben, okay, ich werde das auf jeden Fall auch beruflich machen, da führt gar kein Weg drum herum. Das hat mich wirklich unfassbar inspiriert und motiviert. Und eben, dann wollte ich das studieren. Hatte auch erst überlegt, wieder nach Deutschland zurückzukommen und dann kommen wir zu dem, was du gesagt hast. In Deutschland gab es das eigentlich nirgends. Ich habe genau eine Uni gefunden in ganz Deutschland, das war die Freie Universität in Berlin, glaube ich, die das schon angeboten hatte. Und sonst gab es nur Privatunis, die natürlich schon relativ teuer sind auch. In England hingegen gab es das schon an einigen Unis. Also ich weiß noch, dass ich mich über dieses System dort bei 5 verschiedenen Unis bewerben konnte und ich musste mir tatsächlich 5 aussuchen von noch mehr, die das angeboten haben. Und Leeds Metropolitan University hieß sie damals. Mein Vater macht nämlich dann auch immer gerne Witze, dass ich an der LMU studiert habe und wenn Leute dann sagen, ach wirklich, die kennt ihr den? Dann sagt er, nein, an der Leeds Metropolitan University.
Ludwig-Maximilians-Universität, ne? Ja, genau, ja.
Genau.
Ja.
Jetzt heißt sie anders. Genau, für die hatte ich mich dann entschieden. Und ja, der Rest ist Geschichte. Also, ja.
Ich finde das ganz spannend, die beiden Beispiele Half-Life und BioShock, denn auch die lassen noch offen, deswegen will ich nochmal nachfragen, was genau dich bei diesen Spielen eigentlich dann darauf gebracht hat, zu sagen, okay, jetzt definitiv, ich will in die Branche, weil beide Spiele einerseits, und das ist ja dein Job heute aktuell, narrative-wise quasi, was Geschichten all dieser Kram angeht, hochfaszinierende Spiele, aber auch beides Spiele, was rein systemisch so Level-Design und so ein Kram angeht, also auch interessant. Was davon war das, dass dich so begeistert hat? Oder beides womöglich?
Ja, einfach wirklich das Medium allgemein. Also alles daran. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nichts, was mich jetzt mehr angesprochen hat als was anderes. Tatsächlich erst während des Studiums, als wir mal alles ausprobiert haben, da habe ich auch noch 3D-Modelle erstellt und Sachen animiert und in alles mal reinprobiert, bis auf Zeichen. Zeichnen konnte ich noch nie. Ich wäre in Kunst auch fast durchgefallen. Mhm. Also meine Mutter, die ist Kommunikationsdesignerin, Grafikerin, das hat sie immer sehr traurig gemacht.
Das verstehe
ich. Ich habe auch einmal ein Bild, das kann ich ja jetzt sagen, eingereicht, was sie gemacht hat, und ich habe trotzdem nur eine 3 bekommen. Also ich glaube, nach einer Weile war das dann eher so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Der Burg kann ja sowieso nichts, kriegt eine 3. Aber zurück zum Thema. Genau, also es war allgemein einfach, Spiel als Medium hat mich fasziniert. Sogar an der Uni auch wusste ich noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen will. Erst so vielleicht im dritten Jahr oder dann mit meinem Praktikum beim Travian. Bei Travian hat es mir gezeigt, dass Game Design so das ist, wo ich hin will. Und dann die Jahre darauf kam dann Narrative Design noch ein bisschen dazu.
Spannender Punkt, genau auf den wollte ich hinaus. Ich habe mir aufgeschrieben, im Mai 2017, also etwa 4 Jahre, nachdem du bei Travian angefangen hast in der Q&A-Abteilung, wurdest du dann Writer und Narrative Designer bei Travian. Und das ist ja durchaus ein inhaltlicher Umschwung, was so die To-Dos und die Aufgaben angeht. Sowas passiert ja nicht versehentlich, nehme ich jetzt mal an. Das verfolgt man ja aktiv. Und was ich da mal erfahren wollte ist, was ist denn da bei dir gewesen, dass du dann für dich bemerkt hast, das ist die Richtung, in die ich hier gehen will? Oder wurde da einfach was frei und du hast
was
gesagt, naja.
Na, da hast du ja echt, da trifft jetzt schon, ja, was ist das Positive von den Finger in die Wunde legen?
Da umarmen, wo es gut tut.
Ja, genau, da umarmst du mich, wo es gut tut. Das klingt ja schon gut. Wir kennen uns ja schon eine Weile, da kann ich sowas sagen. Also,
gerne.
Ja, tatsächlich. Ich war 21, als ich angefangen habe bei Travian.
Boah.
Frisch 21. Und die ersten Jahre habe ich gearbeitet. Aber es war für mich immer so, okay, nach der Arbeit treffe ich mich danach mit meinen Freunden, mache mein Ding am Wochenende, interessiert mich was anderes. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwann hat es bei mir einfach einen Schalter umgelegt und ich habe gesagt, nee, irgendwie will ich da mehr rausziehen und ich will nicht mehr QA machen, sondern ich möchte jetzt einsteigen und habe angefangen, in meiner Freizeit auch so ein bisschen eigene Projekte zu verfolgen. Zeitgleich, was ich Travian sehr hoch anrechne, ist, da gab es damals, ich glaube, für jeden einmal im Jahr eine Woche, bei der man sich weiterbilden konnte. Da konnte man zu seinem Chef gehen und sagen, ich würde jetzt gerne demnächst diese Woche nehmen und ich würde mich gerne mit dem und dem Thema befassen. Und ich irgendwie hat es mich damals gepackt und ich wollte mal so ein bisschen Richtung Writing gehen, wollte ein paar Sachen ausprobieren, wollte einen Kurs dazu machen, einen Online-Kurs. Da habe ich gesagt, ja cool, kriegst du die Woche, mach den Kurs, zeig uns am Ende die Resultate. So war es dann auch. Und dann direkt die Woche drauf haben sie gesagt, hey, wir haben ein paar neue Features im Spiel, jetzt zeig doch mal, was du gelernt hast, schreib doch mal die Texte dafür. Das war sehr cool, einfach direkt dieses Vertrauen auch weiterzubekommen. Und Travian Legends, an dem ich damals gearbeitet habe, das war ja auch schon viele Jahre live. Also da hat man dann schon gesagt, hey, okay, du schreibst jetzt was und tausende von Spielern werden das sehen. Das war echt sehr viel Vertrauen. Das hat mir sehr gut gefallen, habe ich gemerkt. Und dann habe ich angefangen dort, Travian hatte sehr viele Büroräume mit einzelnen Bereichen. Ich bin einfach in jeden Raum reingegangen, habe gesagt, hey, braucht ihr zufällig irgendwas mit Texten, egal was? Ich mache das noch oben drauf zu meiner normalen Arbeit und kostet euch nichts. Mache ich einfach. Das kam relativ gut an. Es hat sich dann schnell rausgestellt, dass es diese Rolle vorher einfach nicht gab in der Firma.
Wahnsinn.
Jeder hat so seine Texte dort gemacht und ich denke, das hat auch relativ gut noch funktioniert. Aber du hattest halt keine zentrale Stelle, die auch Verknüpfungen hergestellt hat und oder sagen wir mal einen Game Designer mit Marketing verbunden hat und sowas. Das habe ich ein paar Monate lang gemacht, mir ein Portfolio zusammengesammelt, bin dann zum CEO, dem rechne ich das auch sehr hoch an. Ich habe das nämlich ihm gepitcht und gesagt, möchte ein neues Department hier gründen innerhalb der Firma und würde das gerne führen. Und er hat gesagt, ich liebe Leute, die Initiative ergreifen, komm, wir machen das jetzt einfach. Genau, und so haben wir das gemacht. Dann habe ich da, ich glaube, knapp 3 Jahre an sehr, sehr vielen verschiedenen Spielen mitmachen dürfen. Es war eine unglaublich aufregende, coole Zeit.
Und die dann mit einem ganz besonderen neuen Kapitel endete, wie ich nachgelesen habe. Und zwar, du hast schon gesagt, 3 Jahre 2020 dann verabschiedest du dich von Travian und konzentrierst dich auf was Eigenes, was du schon Ende 2019 gegründet hast mit einem Mitstreiter. Und zwar das Studio Two Pencils. Cooler Name übrigens, auch cooles Logo. Und da willst du gemeinsam mit einem Mitstreiter Spiele machen. Ihr habt auch direkt 2020 bei der Förderung FFF Bayern für ein Projekt namens Option 3 oder Option 3, je nachdem, Geld bekommen, 80.000 Euro, aber das Spiel, und vielleicht grenze ich da auch an die Möglichkeit meiner Recherchefähigkeiten, habe ich zumindest nicht gefunden. Ist das erschienen? Und vor allem, vielleicht ist es sogar schon ein Schritt zu weit, ich würde super gerne wissen, wie kam es eigentlich, dass du dann Travian verlassen hast? Weil das klingt ja, so wie du es erzählst, auch nach einer tollen Beziehung zu den Leuten und so, das ist eine Geschichte, die schreibt sie eigentlich die nächsten 20 Jahre da weiter.
Ja, ich glaube, wenn man einmal Blut geleckt hat und anfängt, so seine eigenen Sachen aufzubauen, dann will man immer mehr.
Ja, verstehe. Ja.
Und da bin ich auch ein bisschen auf die Fresse gefallen. Also es war ja eben 2020. 2019 war meine Tochter geboren. Mhm. Also erstes Kind ist sowieso, ist man überhaupt nicht drauf vorbereitet. Wie soll man sich drauf vorbereiten, von anderen Leuten das Kind ausleihen? Und dann sage ich, okay, wir gründen jetzt hier zu zweit eine Firma, machen unser eigenes Ding und dann kommt ja noch Corona dazu. Das waren auf jeden Fall 2 Sachen zu viel auf einmal. Trotzdem haben wir, finde ich, ein ziemlich cooles Projekt auf die Beine gestellt. Es war nur zu ambitioniert. Und ich glaube, den Fehler musste ich einfach machen. Mhm. Es gibt so ein paar Fehler, die muss man machen. Und ich habe witzigerweise schon jahrelang anderen Leuten genau diesen Tipp gegeben. Ja, lieber erstmal klein anfangen, nicht zu ambitioniert. Trotzdem musste ich den Fehler selber machen, um es dann wirklich am eigenen Leib zu spüren. Wir haben es da ein bisschen übernommen und dann Corona hat schon sehr an unseren Kräften gezehrt. Also eben auch bei mir, Kita war ja dann öfter mal geschlossen. Das heißt Schichtarbeit mit meiner Frau und mir. Das war schon sehr brutal. Und am Ende haben wir es halt über einen Prototypen nicht ganz rausgeschafft.
Ja. Kannst du von diesem Option 3 mal erzählen, was das eigentlich ist, wenn du möchtest? Weil das würde mich ja brennend interessieren.
Ja, Option 3 war schon echt was Besonderes. Also es war eine Mischung aus Action-Adventure mit, also Third-Person, Open-World-Action-Adventure. Und eigentlich da kannst du schon sagen, huf, zu viel. Und Story noch obendrauf. Und aber Base Defense. Also ich weiß nicht, ob du sowas wie Orcs Must Die kennst.
Ja klar, natürlich, ja.
Bedeutet, wir hatten ein Tag-Nacht-System, du gehst tagsüber raus, sammelst Ressourcen, kämpfst gegen wilde Tiere, ist halt alles so ein bisschen Alien-mäßig, auch wenn der Twist war, dass du eigentlich auf der Erde der Zukunft bist. War jetzt kein großer Twist. Also
ich glaube, bei dem Spiel ist das...
Ja. Und gehst aber dann eben abends, bevor die Nacht eintritt, wieder zurück, baust deine Base auf, irgendwelche schönen Base-Defense-Sachen, Mauern, Fallen, irgendwelche Schießanlagen und dann aber eben nachts, wenn die Tiere kommen aus den Bereichen, in denen du warst, um deine Base anzugreifen, hast du auch aktiv dich verteidigt, bist rumgelaufen, hast irgendwie Sachen ausgelöst. Und das hat ziemlich gut ineinander gegriffen. Es gibt auch die Entwickler, die Flame in the Flood gemacht haben. Die haben dann noch ein zweites Spiel gemacht. Ich habe leider gerade vergessen, wie das heißt. Das ging dann auch so in eine ähnliche Richtung. Und ich kann auch versprechen, dass die das nicht bei uns abgeschaut haben, weil von uns war das, glaube ich, nie öffentlich.
Ja.
Was auch generell kein Problem wäre. Ich finde es gut, wenn man sich ein bisschen was abschaut gegenseitig. Aber ja, genau. Das. Es war halt insgesamt einfach zu ambitioniert.
Ja. Drake Hollow, habe ich gerade nachgeguckt.
Genau, Spiel, das war ich, das Drake Hollow.
Ja, ja, genau. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört vorher. Das davor kenne ich hier, Flames of the Flood, aber das hier noch nie gehört. Faszinierend. Okay, 2020 erschienen. Spannend. Genau, ich habe dann nachgelesen, eure Firma hat dann 2022 wieder dicht gemacht. Jetzt verstehe ich auch, warum und wie das dazu kam. Liegt es auf der Hand, wie man sich da fühlen muss. Nichtsdestotrotz muss ich doch mal nachfragen, wie war das denn dann für dich, diese Firma dann zu schließen, weil bis dorthin, zumindest in diesen groben Pinselstrichen, die du mit uns teilst, klingt das ja eigentlich nach einem wirklich erfolgreichen auch Einstieg in diese Branche. Travian Games, Q&A, eigenes Department aufbauen, an den Spielen mitarbeiten, eigenes Studio gründen, erfolgreich Finanzierung und Förderung bekommen und dann 2022 Schließung. Wie war das? Weil man könnte jetzt auch sagen, weil die Frage klingt vielleicht doof, aber so ist gar nicht gemeint, weil man könnte ja auch sagen, dass man sagt, ausatmen. So, okay, das Kapitel ist abgeschlossen, liegt hinter mir, Gott sei Dank.
Ja, aber du hast ja weiter reingeschaut in mein LinkedIn, also du weißt ja, dass es nicht so war. Nee, ich glaube, das braucht man, als jemand, der seine eigenen Sachen gründet, so eine emotionale Balance. Ich war nie zu begeistert, wenn was gut gelaufen ist, und war dann auch nie zu am Boden zerstört, wenn es jetzt in dem Fall nicht funktioniert hat. Also ich glaube, das war notwendig. Ich musste diese Sachen eben lernen, auch eben viel zu ambitioniert zu sein mit dem Projekt in dem Fall. Und ja, bestimmt auch so ein kleiner Anflug von Arroganz. Schau mal, es hat ja immer geklappt und das wird jetzt auch klappen. Wir sind ja auch relativ weit gekommen, eben auch gleich diese Förderung bekommen, einmal für Konzept, einmal für Prototyp. Es lief eigentlich sehr gut. Aber ja, da habe ich mich ein bisschen übernommen und deswegen war es, glaube ich, auch der richtige Moment, um halt dann ein paar Sachen, ein paar Lektionen mitzunehmen. Ich habe dann auch eine Pause gemacht. Das war einfach bitter nötig, vor allem wegen Kind und Corona. Diese Zeit hat mich schon echt, ja, halb kaputt gemacht. Allerdings, ich habe mir auch da gedacht, okay, ich setze mich dann jetzt hin, mache ein paar Monate Pause und dann bewerbe ich mich auf Jobs. Ich glaube, ich habe 2-3 Wochen geschafft und dann kam das wieder hoch. Ah, ich habe doch diese eine Idee. Schreibe ich die doch nochmal richtig auf? Oh, ich finde die Idee eigentlich super. Habe wieder in ein Dokument geschrieben, habe mir nochmal das mit der Förderung angeschaut. Ich hatte in der Zeit, wo wir bei Two Pencils waren, haben wir auch Auftragsarbeit gemacht. Und da habe ich an einem Projekt gearbeitet, das heißt Star Dynasties. Der Mensch, der dieses Spiel entwickelt hat, Glenn Pauly, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Ich habe ihm dann von meiner neuen Spielidee erzählt, dann hat mir so ein bisschen einen Tau ziehen, habe mir erstmal an seiner Spielidee, erstmal an meiner Spielidee, am Ende wird sowieso unser beider Baby. Aber am Ende konnte ich ihn da überzeugen und das wäre quasi die Überleitung zu, was als nächstes kam. Und da kann ich auch gerne gleich weitererzählen, wenn du magst.
Gerne, ich bin wirklich gespannt, was als nächstes kommt, weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt jetzt, weil wir sind jetzt an der spannenden Stelle, weil ich weiß, wann du bei Asia angefangen hast, 2024, aber wir sind jetzt in dieser Zwischenzeit. Und ich dachte von außen, ehrlich gesagt, das ist so die Zeit, wo du vielleicht Freelance Narrative Design gemacht hast oder sowas, wo du irgendwie sowas gemacht hast, aber das wusste ich alles nicht.
Habe ich auch gemacht. Ja, genau. Also ich meine, bei der Zeit bei Two Pencils, als Option 3 dann kein Publisher gefunden hat und wir mit dem Projekt so ein bisschen ins Stocken geraten sind, habe ich auch schon Auftragsarbeit gemacht. Und dann mit Glenn habe ich dann nochmal eine Firma gegründet. Wir haben ja auch eine Förderung bekommen für eben dieses Projekt, Mafia Infiltration. Und das haben wir 2023 entwickelt. Das war schon um einiges klarer, auch von der Größe, von den Ambitionen. Ich würde sagen, es lief eigentlich ziemlich gut. Dann haben wir Ende 2023 den Prototypen rumgeschickt. Und ungefähr zeitgleich ist die gesamte Spielebranche in ein riesiges Loch gefallen. Also wir haben schon echt oft keine Antwort bekommen und haben uns gedacht, ah, okay, na gut, der Publisher ghostet uns halt einfach. Und dann habe ich in den Nachrichten gelesen, ach so, oh, der hat gestern geschlossen. Das war eine heftige Zeit für viele Leute und ich meine, die ist ja immer noch nicht vorbei, muss man ehrlich sagen. Aber da ging's los. Allerdings ist es auch nur die halbe Story. Also ich denke, wir mussten auch da wieder viele Sachen lernen. Und das ist nämlich immer so die Sache, wenn man Sachen auf eigene Weise ausprobiert, wenn man immer selber alles machen will, dann muss man auch irgendwie alles selber ein bisschen können und ein bisschen selber verstehen. Und diese Blindspots, die findet man dann erst über Zeit raus. Also in dem Fall war es dann nicht, es war zu ambitioniert, sondern wir haben den Look so ein bisschen, den Game-Feel ein bisschen vernachlässigt. Wir waren auf dieser Schiene, oh, das wird coole Strategie, das werden spannende Stories. Und wenn man da mal drin ist, dann hat man eine super Zeit. Aber dieses, wenn man da mal drin ist, dieser Schritt davor, der hat gefehlt. Also das Spiel sah einfach nicht einladend aus und die Bedienung war es auch nicht. Also es ist so ein bisschen, wenn man Crusader Kings als Genre hernimmt, dann ist das so eine kleine, mehr casualige Version davon.
Oh.
Und bei Crusader Kings hast du zig Leute, die sich nur genau darum kümmern, wie Information angezeigt wird, wie der Spieler sich um alles durchklickt, der Flow und das Verständnis und alles. Und da, wir haben das extrem einfach vernachlässigt. Das mussten wir in dem Fall auch wieder lernen. Ich bin auch immer mehr davon überzeugt, dass, klar, es ist kein Geheimnis, dass auf Steam in den ersten paar Sekunden du dir deine Meinung bildest. Aber dass eben auch dieses Visuelle deine gesamte Meinung extrem beeinflusst. Entweder bewusst oder unterbewusst schaust du auf die Qualität des Visuellen und ziehst daraus dann direkt den Schluss, ob das Spiel generell diese Qualität erreicht, ob das so viel Spaß macht, ob die Story so cool ist und sonst was. Nicht komplett 1:1 und ich glaube auch zum Großteil unterbewusst, aber ich beobachte da auch mein eigenes Verhalten und meine Gedanken, wenn ich auf Steam bin und wenn ich einen Trailer sehe und da passieren Sachen. Also ich rede jetzt mal von Spielen mit UI und Bildern und sowas in unserem Genre. Und ich fahre mit der Maus über was drüber und es leuchtet oder es gibt coole Übergänge und sowas. Sofort denke ich mir, okay, ich glaube, das wird cool. Obwohl, ich meine, das ist eigentlich, könnte das alles fake sein. Aber so judged man eben Sachen und das haben wir extrem vernachlässigt und unterschätzt. Das kommt dazu, zu der ganzen Geschichte mit der Branche im Allgemeinen in der Zeit. Und deswegen sind wir jetzt bei Anfang 2024. Da habe ich dann nochmal ein bisschen Auftragsarbeit gemacht. Die ist aber dann auch immer mehr, ja, eingegangen. Ich meine, der Branche ging es schlecht. Und zeitgleich war ich, glaube ich, mal irgendwann bei einer Wanderung hier mit der Spielebranche und ich kenne ein paar Leute von Asia und verstehe mich eigentlich gut mit denen. Tatsächlich habe ich auch schon damals mal Auftragsarbeit gemacht, ein bisschen für Asia. Also wir haben uns schon gut gekannt, gut verstanden und kamen dann wieder ins Sprechen und hat sich gezeigt, oder gibt es eigentlich ein Projekt, wo ich ganz gut dazu passen würde.
Boah, was hat dazu geführt, dass das jemand gesagt hat, das ist ein Projekt, zu dem du gut passen würdest? Es ist ja also ein Projekt mit einem starken Profil, sage ich mal, das Spiel, was jetzt rausgekommen ist, starkes Profil, man hat eine ganz klare Umgrenzung. Was ist so die Andockstelle gewesen, dass jemand gesagt hat, das ist er, Nikolai, wo bist du?
Ich meine, es war ja auch nicht so, dass wir da einfach Hände geschüttelt haben und ich bin am nächsten Tag hierher gekommen, sondern eher, hey, bewirb dich mal und geh die ja. offiziellen Kanäle durch. Ja. Und ich hatte dann auch schon Bewerbungsgespräche hier und alles.
Ja.
Deswegen, ich glaube, es war eher dieses, das ist total langweilige Antwort, aber diese Eigenmotivation und die, dass man Eigenverantwortung übernimmt über Sachen und es war ja eine Seniorstelle und daher
ist
halt dann, ja.
Was waren denn so auf dem Papier, beziehungsweise was sind denn jetzt so deine Aufgaben gewesen bei dem Spiel genau? Ich weiß natürlich deinen Jobtitel, aber das ist ja auch ein Begriff, der kann so vieles umfassen. Also kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, was eigentlich jetzt genau in diesem Spiel, soweit du es sagen kannst, aus deinen Händen stammt?
Ja, nee, da kann ich dir tatsächlich nur eine sehr langweilige Antwort geben. Also Game und Narrative Design sind ja eigentlich zwei Berufe. Und tatsächlich haben wir hier schon viele Generalisten. Bedeutet, die Aufgabenbereiche sind fließende Übergänge und manchmal wechseln wir die auch und sowas. Also mittlerweile schaue ich mehr auf die Economy und das Balancing. Also wenn man da Probleme hat, ja, schreibt mir bitte. Tut mir leid.
Also Economy, meinst du, Zeug ist zu teuer beim Händler? Schraub das mal runter.
Genau.
Ja.
Genau. Mhm. Oder so, ähnliche Sachen, genau. Also und das ist ja eng miteinander verbunden. Das Balancing, also wie es sich anfühlt, zu unfair, zu leicht. Und auch manchmal passiert es, dass das auch unterbewusst passiert. Wie lang sollte eigentlich eine Mission dauern und solche Sachen. Also ja, diese Geschichten, an denen bin ich in den letzten Monaten mehr dran gewesen.
Und auf der Narrative-Seite, weil das Spiel hat ja durchaus da auch einen großen Schwerpunkt, stand da schon viel, als du dazugekommen bist, sodass das gar nicht mehr so wichtig war? Oder hast du da auch deine Finger im Spiel gehabt?
Als ich dem Projekt beigetreten bin, wurde gerade so die große Vision vorgestellt und da war ich einfach dann, da habe ich meine Unterschrift drunter gesetzt, habe gesagt, das passt für mich, super, das ist cool. Also wir haben ja hier, also einmal gibt es eine narrative Vision per se, aber es gibt ja auch die Vision des Spiels und die Vision des Spiels ist ja, Early Access ist erstmal Sandbox, Systemic.
Ja, ja.
Und ich meine, wir sind ja immer noch ein relativ, ja, was soll man sagen, relativ mittelkleines Studio. Wir machen ja Parallelprojekte, also wir haben nicht so viele Leute an diesem Spiel. Und wir hätten jetzt nicht alles gleichzeitig machen können. Das wäre einfach insane gewesen. Und deswegen war die Vision, okay, Early Access, Sandbox, Systems, das Spiel funktioniert, das Spiel macht Spaß. Und dann während Early Access schmieden wir die Narrative und für den 1.0-Launch hat das Spiel dann eine Story.
Ja. Kannst du uns und auch mir mal erklären, wie genau jetzt auch konkret diese Arbeit eigentlich aussieht, wenn du zum Beispiel sagst hier Economy, wie teuer die Sachen sind und all dieser Kram, das ist deine Zuständigkeit. Wenn man jetzt doof ist und nicht lang drüber nachdenkt, könnte man sich ja vorstellen, okay, dein Job ist es ist Montag, du läufst einmal durch die Büros bei euch bei Asia und sagst, Leute, ist das Pulversäckchen zu teuer gewesen? 9 von 10 Leuten sagen ja. Dann guckst du in die Foren und da sagen Leute, das Pulversäckchen ist zu teuer. Und dann gehst du an dein CMS, ist alles falsch, aber jetzt nur runtergebrochen, und schreibst, okay, Pulversäckchen billiger. Enter, ich gucke, was passiert. Ist das in Essenz der Job oder ist das komplett falsch?
Also, das ist schon ein kleiner Teil des Jobs auf jeden Fall. Und eigentlich auch ein sehr spannender Teil des Jobs, weil manchmal ist es einfach so, okay, alle sagen, das Pulversäckchen ist zu teuer, ja, dann ist es wahrscheinlich zu teuer. Manchmal ist es aber auch so, oh, in welchem Zusammenhang haben sie es denn benutzt? Ach so, hier, also es ist jetzt ein fiktives Beispiel, ja, ja. Weiß ich nicht, hier bei diesem Bär und sie haben die ganze Zeit daneben geworfen und hatten nur 5 und mussten dann nochmal los und nochmal 5 zu craften, dann hat es wieder nicht geklappt und am Ende hatten sie kein Geld mehr. Und dann ist die Frage, ja, was war denn unsere Intention? Unsere Intention war eigentlich nicht, dass du 20 Pulversäckchen brauchst. Dann liegt es vielleicht daran, dass die, dass das Pulversäckchen nicht richtig funktioniert oder der Bär zu schwer ist oder sonst was. Das ist jetzt aber nur ein fiktives Beispiel, weil die Pulversäckchen tatsächlich sehr gut funktionieren beim Bär.
Ja, war ein fiktives Beispiel. Das erste, was mir eingefallen ist. Okay, nee, das ist ja spannend. Das heißt, da schwingt auf eine Weise ja eigentlich schon, wie sagt man denn, Spielerpsychologie mit. Also du, es geht nicht nur um die Zahlen, sondern auch Kontext und die Frage, okay, was ist die Geschichte dieser Meldung, dieser Beschwerde quasi? Hast du da, und jetzt bitte nur so viele Antworten, ohne dass mir die Anwälte von euch aufs Dach steigen, ich formuliere es vorsichtig, aber was hast du denn so für Tools dafür? Also ich, wie gesagt, ich habe gerade jetzt als doofes Beispiel humoristischer Natur gesagt, du läufst in die Büros und sagst, Leute, wie ist es, was ist zu teuer, was ist zu billig? Was hast du denn für Tools, also um auszumessen, was machen die Leute eigentlich? Weil das ist ja die Grundlage deiner Arbeit.
Also genau, die 10 Anwälte hier wollten gerade den Raum verlassen, aber ich habe ihnen gesagt, alles gut.
Bitte
bleib
nicht,
da.
Das ist, ich kann das gerade nicht.
Ja, wir haben die gleichen wie Nintendo, also die.
Oh nein.
Ja, alles gut. Also mein absolutes Main-Tool ist Excel, also Spreadsheets.
Ach, ja.
Sowohl für Balancing als auch für viele andere Sachen. Am Ende schreibe ich auch Texte in Excel und sonst was. Gut, lieber auch gerne in anderen
hoffentlich
Formaten. Aber es gibt ja ein Format, das nennt sich CSV. Und das kannst du gut exportieren und dann gut in die Unreal Engine importieren. Und deswegen passiert da, allein deswegen passiert da schon sehr viel drüber. Aber wenn es hier um Balancing geht und Economy, alles ist miteinander verbunden. Und dann willst du auf jeden Fall einen Excel oder sonst was ähnliches haben, wo du eben wirklich all deine Formeln miteinander verbinden kannst und deine Werte. Und wenn ich jetzt hier das Pulversäckchen teurer mache, sagen wir mal, ich mach's billiger und ich passe aber dann den Verkaufswert nicht an oder ich mach's, okay, sagen wir, ich mach das einfach nur billiger und bei allen anderen Sachen nicht. Und es braucht die gleiche Anzahl an Ressourcen, um das zu craften. Dann crafte ich einfach was anderes, verkauf das, hab viel Geld, kauf mir davon Pulversäckchen. Und so habe ich so das Spiel umgangen. Und deswegen, genau, brauche ich da schon solche, so eine Art von Software, die mir erlaubt, alles so miteinander zu verbinden und das zu tracken.
Und woher kommen die Daten? Also werden die direkt von dem Spiel ausgelesen? Also, oder wie?
Also gut, in der Unreal Engine sind natürlich die Daten dann alle aufgesetzt in verschiedenen Datentabellen und sonst was.
Aber was die Spieler, meine ich, benutzen, also nicht, also dass die Sachen einen Wert haben, ist ja klar, aber woher kommt dein Wissen, was die Community da draußen gerade macht? Das ist die Frage.
Ach so, gut. Also erstmal passiert viel intern. Also bevor wir das Spiel überhaupt rausgeben, stellen wir schon mal Thesen auf und testen die dann auch selbst. Und überhaupt Erfahrung plus Bauchgefühl. Bauchgefühl kommt wahrscheinlich zum Großteil aus Erfahrung, aber damit baust du ja erstmal was, besprichst es dann zusammen, testest es dann selber aus. Also da passiert schon sehr viel, bevor es überhaupt an Spieler rausgeht. Wenn es dann an Spieler rausgeht, dann ist unser Nummer eins Ding halt eben solche Feedback-Reports. Also, hey, 100 Leute in Discord haben geschrieben, das Pulversäckchen ist zu teuer. Oder einen Bug erstellt. Hey, das Pulversäckchen ist zu teuer, fix it. Und wir haben auch ein bisschen Telemetry, dass wir auch ein paar Daten bekommen. Hey, schaut mal, niemand hat das Pulversäckchen bis jetzt gecraftet. Also in genauerem Detail können wir da nicht rangehen. Wir wissen jetzt nicht, wer irgendwas macht, aber wir haben halt grobe Zahlen. Okay, Pulversäckchen wurde bis jetzt 1000 Mal gecraftet. Und wenn man dann mehrere Daten zusammenführt, kann man dann auch ein bisschen was extrapolieren.
Hast du das Gefühl, also das sind ja echt spannende Methodiken, dass deine Arbeit eine ist, die, wenn man die Dinge richtig liest, relativ straightforward und klar ist? Oder überwiegen die Momente, in denen du das Gefühl hast, okay, wir müssen hier einfach Dinge ausprobieren in Form von Updates und gucken, wann wir den richtigen Punkt treffen, dass die Leute sagen, genau das wollten wir?
Schon eher Letzteres, würde ich sagen. Also einerseits ist Game Design halt noch nicht so eine Wissenschaft, die durchgeklärt ist, wo du einfach weißt, ah, hier verwende ich jetzt die XYZ-Variante. Und andererseits sind ja immer noch Spiele und keine Finanzprogramme. Mhm. Bedeutet, es geht uns am Ende immer darum, ein Gefühl zu erzeugen. Und es geht nicht darum, dass ich die perfekte Economy erstelle und dass alles genau fair bepreist ist. Das wäre wahrscheinlich sogar langweilig. Sondern es geht darum, Spielern interessante Entscheidungen zu geben. Und interessante Entscheidungen sind ja oft auch extrem subjektiv. Also reden wir jetzt mal von einem Pferd. Welches Pferd kaufe ich? Ich kann natürlich eine Formel jetzt aufstellen, die genau die Attribute des Pferdes umwandelt in den Preis. Und zu einem gewissen Grad machen wir das natürlich auch, damit kein kompletter Schmarrn rauskommt. Aber am Ende will dann ein Spieler ein braunes Pferd und ein Spieler ein Pferd mit Flecken. Und das ist denen dann wichtiger. Und da muss man schon die Balance finden. Und wenn es um Subjektivität geht, dann ist es natürlich immer schwierig, wenn das eine Person entscheidet. Daher diskutieren wir da auch viel untereinander. Ja.
Hast du ein Beispiel, das dir sofort einfällt, wenn ich dich frage, okay, wo gab es mal so einen richtig bei diesem Spiel spannenden Fall, dass du irgendwas mit den Preisen, mit der Economy oder irgendwas gemacht hast und daraus entstand ein Effekt, der auf irgendeine Art und Weise besonders war, interessant war, wo Dinge passiert sind, wo du vielleicht nicht damit gerechnet hast, dass sie passieren?
Schwierig, ich weiß nicht.
Kann natürlich auch sein, dass du sagst, das ist so ein Job, es ist ziemlich straightforward, ehrlich gesagt. Also es kann ja auch sein.
Das, was du beschreibst, diese Frage, das kann sehr oft passieren.
Ja, ja.
Und ich bin mir auch sicher, das wird jetzt in den nächsten Monaten auch noch passieren.
Ja.
Die Frage ist eher, ob mir jetzt aus dem Stegreif was einfällt.
Ja.
Wir sind ja hier immer noch bei meinem 60% Batteriemodus.
Ja.
Wenn mich Leute am Montag fragen, was hast du am Wochenende gemacht, sag ich, keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern.
Ja.
Gib mir mal ein paar Sekunden, du kannst
ja sehr gerne, du nimm dir alle Zeit.
Ein lustiges Lied einspielen dann im Podcast.
Ja, muss ich selbst produzieren. Ich muss es selbst produzieren, weil die Anwälte sind ja schon im Raum dank dir. Deswegen GEMA muss geschont werden.
Ja, dann mach's lieber selber.
Ich überleg mir was. GEMA-freie Musik.
Nee, also tatsächlich gerade noch nichts. Ja, okay, was Kleines. Sagen wir was Kleines.
Ja, gerne.
Tatsächlich war mein Gedanke immer, okay, mit der richtigen Economy des Spiels zu interagieren, ist eher zweit- bis drittrangig. Also das, also wenn es wirklich um Coins, um Geld geht, eigentlich willst du Ressourcen sammeln, die benutzen, oder du willst was craften, das dann benutzen, oder es geht um Pferde. Und natürlich ist die Economy wichtig, aber das macht auch den Spielern viel weniger Spaß, als mit echten Objekten zu interagieren. Dann haben wir aber Community Reports bekommen, dass Spieler wirklich sehr gerne Sachen sammeln und die verkaufen, um an andere Sachen zu kommen. Und dann dachte ich, was könnte das denn sein? Ich habe doch jetzt hier alles gebalanced. Und dann haben sie gesagt, ja, Mushrooms. Alle, also Mushrooms ist irgendwie bei denen super beliebt. Die sammeln alle Mushrooms, die sie finden, und verkaufen die dann. Und dann habe ich gesehen, okay, ja gut, die sind jetzt auch nicht viel teurer als der Rest. Und die spawnen jetzt auch nicht viel öfter als andere Sachen. Aber sie spawnen halt immer im Schlamm, also du weißt immer genau, wo sie sind. Der Schlamm ist nicht so weit weg vom TÜV, also von dem dem Hub. Und das hat schon gereicht, dass Spieler darauf angesprungen sind, und dann spricht sich das halt so rum. Okay, hey, by the way, sammel mal Mushrooms, dafür kriegst du mehr Geld als bei anderen Sachen und du kommst leichter ran. Und so hat sich dann eine Economy gebildet, die ich eigentlich gar nicht vorhergesehen hatte.
Ich finde das so spannend, wirklich. Ich muss die ganze Zeit denken an so einen Ameisenbau, den man daheim so hat, und dann wirft man da so ein Äpfelchen rein und guckt, was machen die damit? Bauen sie Städte in Form des Apfels? Essen sie den Apfel? Ich finde das so faszinierend. Jetzt muss ich mal fragen, Hand aufs Herz, ist man da nicht in deiner Position als quasi Herr der Preise wahnsinnig verlockt, Easter Eggs einzubauen, im Sinne von, du, ich gebe jetzt einfach jedem Pilz einen ungeraden Verkaufswert, oder Dinge haben immer, die kosten nicht 200 Gold jetzt mal ausgedacht, sondern 201, dass Leute sich fragen, was ist los, warum kosten es 201? Ist man da versucht, liegst du ja nachts im Bett und denkst dir, mein Gott, ich mach das jetzt einfach?
Ich glaube, da gibt's so und solche Leute. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu pflichtbewusst, leider ein bisschen zu langweilig. Da kann ich dir keine gute Antwort geben. So Easter Eggs einbauen, das hat mich noch nie so richtig gereizt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schon relativ komplex. Ja. Und wenn ich da überhaupt was rausbekomme, was am Ende dann gut funktioniert, das nimmt schon meine gesamte Aufmerksamkeit auf sich.
Ja. Es ist ja auch eine große Verantwortung, weil, wie gesagt, da kommen wir wieder darauf zurück, Early Access Titel, das, wo du ja mitverantwortlich bist, wie gesagt, das Balancing des Spiels, darauf achten Leute, die viel Zeit in dieses Spiel jetzt auch investieren, und wenn da mal was komplett Quatsch ist, ich glaube, da ist längst der Weg nicht mehr lange für die Leute, dann eine Rezension zu schreiben, die negativ ist, und zu sagen, okay, Balancing ist komplett kaputt, könnt ihr vergessen. Das ist ja eine riesen Verantwortung, die du mitträgst.
Ja, absolut. Und das ist beißt sich auch so ein bisschen, weil Balancing ist eigentlich halt sehr iterativ.
Ja.
Dass jetzt gleichzeitig halt schon tausende von Leuten unsere Iterationen testen und diese vielleicht auch interpretieren, als wäre es die finale Iteration.
Ja.
Sie sehen das Spiel, und ich meine, das ist ja auch komplett legitim, die sehen das Spiel jetzt so halt wie als das Produkt, als wäre es jetzt fertig in dem Moment. Und spielen das, und dann ist beim Balancing irgendwas futsch, und dann denken sich, was ist das für eine, ich weiß nicht, was man bei dir für Wörter benutzen darf, aber.
Oh, immer raus damit. Wir stellen es im Nachhinein fest, was nicht möglich war.
Ja. Ja, aber okay. Ich bleibe jetzt mal.
Ja.
Normal. Aber was ist das für eine Scheiße, ne? Es funktioniert ja nicht. Und dann schaue ich drauf und denke mir, ah, Mist, das hatte jetzt hier, letztes haben wir diese Sache gefixt und das hatte solche und solche Auswirkungen und diese Sache haben wir jetzt nicht beachtet. Ja, dann lass das mal schnell beheben. Aber für diese eine Person war das halt kaputt.
Ja. Ich stelle mir auch vor, mit all diesen Zahlenspielereien, das ist kein Job, den man einfach mal so im Büro lässt, oder? Das begleitet einen doch. Das ist ja wie so kleine Mini-Rätselchen, die man da immer jeden Tag vor Augen hat. Dieses, wie verhalten sich Spieler? Wo ist das Problem? Wie können wir das lösen? Das ist ja gleichzeitig faszinierend, wie auch rätselig beschäftigend, oder? Oder gelingt dir das gut, das einfach dazulassen und zu sagen, Leute, Feierabend, wie viel Uhr es auch immer jetzt gerade ist, das war's?
Nee, gar nicht. Also ich denke auf jeden Fall viel drüber nach. aktiv und dann auch eigentlich am meisten fallen mir Sachen auf, wenn ich irgendwie gerade die Küche putze. Das ist irgendwie der Moment, wo ich eigentlich was Monotones mache und mein Gehirn endlich mal ausschalte und ich glaube, dann arbeitet halt das Unterbewusstsein und plötzlich schießt wieder was hoch.
Ja, ja.
Und sagt, hey, das Pulversäckchen, mach das doch,
mein Gott.
Mach das doch teurer und nicht billiger.
Machst du das eigentlich, habe ich noch gar nicht gefragt, alleine genau diesen Job jetzt? Oder sind da Leute, die genau das gleiche mit dem Pulversäckchen machen wie du auch?
Nee, das mache ich alleine. Wow. Allerdings ist es eben auch so, wir sind eine Handvoll, bisschen weniger als eine Handvoll Game Design an dem Projekt. Und einerseits schauen wir schon, sind die Übergänge fließend?
Mhm.
Gut, Economic Balancing ist jetzt schon hauptsächlich bei mir. Andererseits sprechen wir miteinander und geben uns Feedback. Und ich habe auch einen Chef. Mhm. Und auch dem stelle ich Fragen und bespreche mit dem Ideen und sowas. Ja.
Ich habe noch also zwei Detailfragen zu diesem Balancing-Kram, weil ich das wirklich spannend finde. Jetzt erstmal zum einen, wir haben schon drüber gesprochen, ihr arbeitet ja nicht im luftleeren Raum, sondern habt immer auch, stelle ich mir vor, im Hinterkopf diesen Gedanken, okay, Leute bewerten das halt auch anhand ihrer Spielerfahrung. Ist da nicht auch so eine Verlockung da oder vielleicht anders formuliert die Gefahr, dass man vielleicht jetzt auch mit deinem Job dann denkt, okay, wenn wir alles ein bisschen leichter machen und alles ein bisschen großzügiger, was Belohnung angeht in der Economy und so ein Kram, dann haben Leute ja auch eine positivere Spielerfahrung im Sinne von, die kriegen Geld, die kommen klar und die werden dann positiv über dieses Spiel sprechen. Mit anderen Worten, die Verlockung, das Spiel leichter zu machen, als eigentlich geplant ist. Ist das ein Löchlein, in das man zu fallen droht oder hörst du das zum ersten Mal?
Das höre ich zum ersten Mal.
Ja, na klar.
Aber ich, also da muss ich zwei Antworten drauf geben. Weil,
bitte.
Einerseits ist es schon schwer, auch bei Filmen und Musik so ein bisschen, es gibt einfach was so in der Popkultur jetzt sich etabliert hat, was man jetzt allgemein erwartet. Und wenn du da mal was anderes machen willst, dann ist es schon schwer, einfach mit so bestimmten Erwartungen umzugehen. In unserem Fall zum Beispiel ist das Spiel ja schon auch manchmal einfach ruhig und meditativ. Und wenn man das vergleicht mit der allgemeinen Philosophie von Open World Design der letzten Jahre, ist es ja das Gegenteil. Und wir wollen natürlich auch, dass Leuten nicht langweilig wird und man was zu tun hat, aber wir wollen auch diesen Kern behalten, dass du ab und zu einfach mal ein bisschen Ruhe hast und die Schönheit von der Mongolei beachten kannst, weil die ist auch unfassbar schön. Also sowohl in echt als auch ich im Spiel, ich habe damit ja nichts zu tun gehabt, aber ich kann wirklich sagen, unsere Artists und Tech-Artists haben da sehr gute Arbeit geleistet. Immer wieder, wenn ich das teste, schaue ich einfach mich um und denke mir, boah, das ist schon echt schön. Und das wollen wir beibehalten. Wenn du zu viel zu tun hast, dann merkst du das gar nicht mehr. Und eben, da muss man schon so ein bisschen ankämpfen gegen das, was Leute gewöhnt sind und dann auch erwarten. Jetzt kommen wir zum Thema etwas leichter machen. Das ist nämlich schon eine große Gefahr, dass es dann langweilig wird. Also das ist ja, und hier ist so der feine Unterschied zwischen Ruhe und Anspannung und Leichtigkeit und Schwierigkeit. Weil du kannst ja auch ein schwieriges Puzzle spielen und bist extrem entspannt. Aber es ist schwer und deswegen machst du weiter. Du kannst aber auch gleichzeitig auf einem Metal-Festival ein super einfaches Puzzle machen. Aber ich weiß nicht, also warum? Es macht doch keinen Spaß. Konzentriere dich lieber aufs Headbangen. Das ist ja wirklich total unpassende Metapher, muss ich gerade sagen. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber im Endeffekt ist es so. Wenn etwas zu leicht ist, dann interessiert es dich auch nicht mehr. Also wenn wir jetzt sagen, du reitest dein Paket von A nach B und hast immer 100%, alle sind glücklich, nichts ist währenddessen passiert, dann spricht es einfach das Gehirn nicht an. Ja, wir lieben es, Probleme zu lösen. Und tatsächlich, das finde ich auch sehr lustig. Wir sind ja eigentlich irgendwann mal vom Affen gekommen und wir lieben es so sehr, Probleme zu lösen, dass wir uns quasi dadurch zum Menschen entwickelt haben. Wir versuchen immer nur Probleme zu lösen und dadurch kriegen wir größere Probleme, die lösen wir dann und so weiter und so fort. Jetzt sitzen wir hier. Ein Spiel ist nichts anderes als ganz viele Probleme, die wir dir geben zum Lösen. Und hier sitzen jetzt hier gerade vor mir zig Menschen, deren Beruf es ist, sich Probleme auszudenken für Spieler, die sie dann lösen können. Aber diese Probleme zu bauen, das ist ein Problem, das wir lösen. Weil du kannst auch nicht einfach ein Spiel entwickeln, zack, fertig, sondern die Entwicklung selber ist super schwierig. Aber das ist ein Problem, das wir irgendwie alle lieben, zu lösen. Und das auch als die Antwort für dich, warum ich das überhaupt mache. Das ist irgendwie einfach das Problem, das mir am meisten Spaß macht zu lösen. Und jetzt bin ich komplett abgeschwiffen, aber oder abgeschweift, wie auch immer. Kommen wir wieder zurück zu eben Schwierigkeit und Leichtigkeit. Natürlich gibt es dann ein Spektrum und es gibt jüngere und ältere Menschen und es gibt verschiedene Arten von Problemen, zum Beispiel Bedienung. Bei einem Shooter musst du schnell sein, das ist eine Art von Problem. Aber wenn du alle Probleme rausnimmst oder es zu einfach machst, dann bekommst du, glaube ich, nicht bessere Bewertungen, sondern eher, dann hören die Leute nach einer halben Stunde auf zu spielen, weil ihnen langweilig geworden ist. So,
ja,
thanks for coming to my TED Talk.
Bin ich spannend. Ich habe noch einen Zusatz zu dem TED Talk, eine Zusatzfrage, quasi ein weiteres Problem, von dem ich wissen will, ob es überhaupt eines ist, ob das überhaupt eine Rolle spielt bei deinen ganzen Überlegungen oder bei euren. Und zwar, das Spiel beschwört ja einen ganz besonderen Schauplatz heraus, Mongolei, 13. Jahrhundert. Wenn man es spielt, was ich getan habe, bekommt man auch so ein Gefühl, hier wird dieser Schauplatz auch auf eine Weise ernst genommen. Es wird sich bemüht, zum Beispiel diese Jurten, die ganzen Kulturartefakte, die da rumliegen, ins Spiel reinzuholen, dass es authentisch wirkt. Und damit verbunden jetzt eine Frage, ob das womöglich ein weiterer Rahmen ist, innerhalb dessen du arbeiten musst für diese Ökonomie. Und was ich damit meine ist, irgendwann erreichen ja bei all dem Balancing die Gegenstände einen Wert, wo man dann sagen kann, okay Leute, wir sind in der Mongolei des 13. Jahrhunderts, es ergibt keinen Sinn mehr, von dieser Seite kommen quasi historisch, dass ein Pulversäckchen, jetzt denke ich mir das aus, 40 Gold kostet, weil fürs Balancing wäre es perfekt, sagen wir mal bei dem Fall, aber wir kommen an einen Punkt, wo der historische Rahmen das gar nicht mehr zulässt. Habt ihr sowas im Blick oder wollt ihr das überhaupt im Blick haben? Oder sagt ihr, du, das ist am Ende jetzt erstmal egal, Hauptsache die Spieler haben da ihre perfekte Balance aus Forderung und Entspannung?
Das ist tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das ist ein Problem, was es in vielen Spielen gibt. Und ich glaube, es ist nicht das größte Problem, weil man doch Suspension of Disbelief zulässt. In Spielen, also wenn ich ein Strategiespiel spiele, sagen wir mal Age of Empires, dann wundere ich mich auch nicht, dass es irgendwie Holz und Fleisch kostet, diese eine Einheit auszubilden und Gold und Stein die andere Einheit auszubilden. Also das akzeptiert man dann schon. Natürlich, wie du jetzt gerade sagst, wir haben ja ein ganz klares Setting mit 13. Jahrhundert Mongolei, da ist es dann ein bisschen verstärkt. Trotzdem denke ich, gerade von den Preisen her, ist das in Ordnung? Wo es mir auffällt, was ich persönlich lustig finde, ist, wir haben verschiedene Arten von Gegenständen, die du transportierst. Mhm. Und die sind aber von mir gebalanced, dass die Gegenstände, die schwerer sind zu transportieren, die schaltest du erst später frei. Mhm. Allerdings, und das wird so ein bisschen geframed, als wäre es der Wert dieser Gegenstände. Das ist aber nicht immer das Gleiche. Sagen wir mal, etwas ist irgendwie sehr schwer und kommt deswegen nicht als erstes. Es könnte aber einfach nur ein Sack Steine sein, ja, oder ein Baumstamm. Jetzt nicht unbedingt ein Baumstamm, aber so ein bisschen Holz. Das würdest du erst später freischalten, weil es ja wertvoller ist. Ist es aber nicht wirklich. Ne? Es ist halt einfach nur schwieriger für dich, damit umzugehen. Gleichzeitig so ein Sack Edelsteine, wovon du sagen würdest, boah, das würde ich nur dem krassesten Kurierreiter anvertrauen, kommt bei uns relativ früh, weil naja, also bisschen Regen macht dem nichts aus, Schnee oder Hitze ist dem auch egal, Tiere lockt das auch nicht an, schwer ist es auch nicht. Mhm. Und plötzlich bist du da einmal aufgestiegen und schon, ja, jetzt kannst du ja auch Edelsteine.
Ja.
Also das sind dann solche Sachen, die könnten auffallen, ich hoffe aber, dass man das dann so im Rahmen des Settings akzeptiert. Ja.
Spannend. Und von dort aus nochmal einen Schritt zurückgehen zum Ende unseres Gesprächs. Ich hörte gerade bei einer deiner Antworten raus, jetzt muss ich nochmal nachfragen, dass du schon mal in der Mongolei warst?
Nein.
Ach, okay. Ich dachte, es klang so. Okay.
Ach, weil ich gesagt habe, dass es so schön ist da.
Ja, naja,
wir
genau.
haben halt sehr viel angeschaut. Alles, was wir anschauen konnten, haben wir angeguckt. Wir reden ja da auch mit Historical Advisors, also mit Beratern entweder aus der Mongolei oder die genau diese Ära recherchieren, studieren beruflich, und die haben dann auch, die waren alle dort, die schicken uns dann auch manchmal Videos, wie die da durchfahren, und das ist schon beeindruckend. Also das hat schon was.
Zeigst du denen auch die Preistabellen, die du gerade so erstellst, oder ist das?
Also wir zeigen nicht die Preistabellen, aber wir zeigen natürlich die Objekte.
Okay.
Und wir haben da schon ein paar echt tolle Gespräche geführt. Es ist ja auch so ein bisschen so, am Ende ist es ja kein historisch akkurates Spiel. Uns eher wichtig, kulturell es ernst zu nehmen, niemanden zu beleidigen. Und ein Vibe rüberzubringen, der dem entspricht.
Ja.
Und deswegen sind die da auch oft entspannt und sagen, hey, ganz ehrlich, also ob jetzt ein Holzfäller so ein Objekt bei sich zu Hause hat oder nicht, das können wir doch jetzt nicht so sagen. Es kann ja sein, individuell, vielleicht schon, vielleicht nicht. Es gibt dann eher so ein paar Sachen, wo sie sagen, hey, schaut mal, nur diese Steinkreise, die hat man nicht so gemacht. Könnt ihr das bitte ein bisschen anpassen?
Ja. Spannend, ganz spannend. Eine letzte Frage, dann hast du es geschafft. Und zwar, reine Neugier jetzt, aber ich muss fragen, wenn wir uns jetzt wieder trennen gleich, wir nehmen am Nachmittag auf, so viel kann ich verraten, am späteren Nachmittag, was wartet denn jetzt so als nächstes auf dich? Was liegt denn jetzt gerade so auf deinem Schreibtisch? Wie gesagt, eine Woche nach Release, am Anfang der Early Access Phase, 60% Akku, was steht an?
ist halb voll oder halb leer? Das ist die Frage. Bei 60% eigentlich ist bei 60%, also es passt alles. Was steht an? Also wir sind jetzt eine Woche live, bedeutet, wir haben endlos Tasks, endlos Tickets mit Spielerfeedback. Es geht darum, rauszufinden, was ist jetzt gerade das Dringendste, was nimmt Leuten wirklich den Spielspaß weg. Und gleichzeitig müssen wir aber dieses Spagat machen. Naja, das Spiel wird jetzt nicht ein Jahr genauso bleiben mit kleinen Fixes, sondern es wird auch neues Zeug dazukommen. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, was es wird. Aber wir sind auch gerade sehr konkret in der Planung, was jetzt dann in ein paar Wochen oder Monaten an großen Neuigkeiten noch ins Spiel kommt.
Spannend.
Und das ist auch wieder schön, weil dann geht man wieder ein bisschen zurück ins Design, schaut wieder, was können wir denn da Neues reinpacken. Aber natürlich gleichzeitig sitzt uns dieses Live-Spiel im Nacken und sagt, hey, hier, all diese Probleme, setz dich ran.
Ich wünsche dir ganz viel Kraft, von Herzen, wirklich.
Ja,
ich wünsche dir ganz viel Kraft, dass das alles gut klappt, dass der Akku möglichst im grünen Bereich bleibt, beziehungsweise eigentlich noch viel mehr in den grünen Bereich wieder hineinschießen kann, wie auch immer du es anstellst.
Ja, die Kinder werden älter und schlafen durch. Das
sehr gut.
Wird jetzt bald so sein, und wenn wir uns mal wiedersehen, vielleicht bin ich dann schon bei 70%.
Können dann selber mitarbeiten und dich ein bisschen entlasten, das ist ja eigentlich auch der Sinn von Kindern.
Ja, natürlich, genau.
Ja. Nein, also ohne Witz, wirklich vielen herzlichen Dank. Ich fand das super spannend, die Einblicke, die du uns erlaubt hast, dass du dir die Zeit, wie gesagt, genommen hast, jetzt in dieser besonderen Phase des Spiels. Der Full Release ist natürlich ein interessanter Moment, dich dann irgendwann nochmal zu nerven und zu sagen, hey, hast du nochmal ein Stündchen? Gucken wir mal. Aber ich hätte große Lust. Bis dahin erstmal wirklich vielen Dank. Ich habe das sehr genossen, Nikolai.
Wirklich. Ach, schön, das freut mich. Ich auch.
Toll, freue mich sehr. Ich wink dir zu und drück dem Akku und dir alles Gute.
Ja, vielen Dank.
So, vielen Dank, liebe Leute da draußen und lieber Nikolai Hilz, für die Zeit, die gespitzten Ohren und die tolle Unterhaltung. Ich habe es ganz dolle genossen und will euch an der Stelle nochmal dran erinnern, unterstützt Okay Cool, unterstützt modernen Spielejournalismus, den es in dieser Form nirgendwo anders gibt, erst recht nicht im deutschsprachigen Raum. Das kann ich voller Selbstbewusstsein und genauso auch sagen und unterstreichen. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Wie gesagt, ihr würdet mich freuen und wünsche euch ansonsten einen wunderbaren Start in die neue Woche. Passt auf euch auf, wo und wie auch immer ihr gerade seid. Ich denke an euch.